This podcast is brought to you by LMU Munich.
Bevor ich mit der Entstehungsgeschichte des Odeons beginne, möchte ich Sie auf diesen Raum einstimmen, dessen Proportionen sich nicht selbstverständlich erschließen. Falls Sie bereits an den Veranstaltungen in der Glyptothek oder der Allerheiligen Hofkirche teilgenommen haben, so konnten Sie dort Räume erleben, die, obwohl im Zweiten Weltkrieg ihrer Oberflächengestalt beraubt, in ihren Raumproportionen erhalten blieben und sich vergleichbar einem Rohbau präsentieren. Hier im ehemaligen Odeon gelingt diese Wahrnehmung nicht ohne Hilfestellung. Sie sehen als erstes den Querschnitt durch das heutige Gebäude in ihrer Blickrichtung. Blau hinterlegt wird das Raumvolumen angedeutet, wie Sie es jetzt erleben. Sie müssen sich allerdings den Sonnenschutz wegdenken. In oranger Farbe habe ich den Querschnitt des ehemaligen Konzertsaals eingefügt. Während der Fußboden des Saales im ersten Obergeschoss lag, sitzen wir heute auf der Ebene der ehemaligen Kutschendurchfahrt, ca. 6,5 Meter tiefer. Auch in der Breite sind die Proportionen verändert. Die Säulen stehen noch an ihren ursprünglichen Orten, doch sind die heutigen Außenwände direkt herangerückt, um Platz für die dahinterliegenden Erschließungsflure zu schaffen. Im Längsschnitt mit Blickrichtung nach Osten erkennen Sie die Verkürzung des ehemaligen Saales um zwei Achsen und um die Umgangsbreite, um beim Wiederaufbau Raum für den Konferenzsaal und darüberliegende Büroräume zu gewinnen. Und falls Sie meiner Darstellung trauen, sehen Sie auch, dass das moderne Glasdach nicht die Gesamthöhe des historischen Gebäudes überragt. Ein Vortrag über die Baugeschichte des Odeons erfordert auch die Betrachtung der städtebaulichen Entwicklung im näheren und weiteren Umfeld. Ich beginne im Zeitraum um 1850. Bayern ist seit 10 Jahren Monarchie. Max I. Josef steht in der Mitte seiner 20-jährigen Regierungszeit als König. Der in der die Baugeschichte Münchens so prägende Kronprinz ist 29 Jahre alt. Napoleon lebt auf St. Helena, der Wiener Kongress ist zu Ende, in Frankfurt am Main nimmt die Bundesversammlung ihre Tätigkeit auf und Bayern stellt mit dem Vertrag von München 1816 seine Beziehungen zu Österreich auf eine neue Basis, wenngleich unter empfindlichen Gebietsabtretungen. Nach den verheerenden Zeiten der Napoleonischen Kriege steht Bayern am Beginn friedlicher Jahrzehnte. München besaß 1810 40.000 Einwohner und wird bis 1840 auf das Doppelte anwachsen. Grundlage des städtebaulichen Entwurfs aus dem Jahr 1808 von Friedrich Ludwig von Sckell. Die Maxvorstadt entwickelt sich auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs aus dem Jahr 1808 von Friedrich Ludwig Sckell. Jedoch gerade im Vorfeld des Schwabinger Tores, das Sie hier sehen, und somit in direkter Nachbarschaft zur Residenz mit dem Hofgarten, kommt man nicht so richtig voran. Nach der Einebnung der Wallanlagen in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts war die Fläche aufgeteilt und an Privatpersonen vergeben worden. Diese Eigentumsverhältnisse standen nun einer baulichen Neuordnung im Sinne der Sckellschen Planung im Wege. Der Kronprinz lässt sich jedoch davon nicht abhalten und beauftragt Leo Klenze, der 1813 in München lebte, mit den Planungen für diesen Bereich. Über ihn als Mittelsmann werden die Schlüsselgrundstücke aufgekauft. Im Mai 1817 legt Klenze seinen ersten Entwurf vor. Das ist dieser Entwurf. Sehr gut sieht man auf diesem Plan die Überlagerungen der neuen Planung mit der vorhandenen Bebauung. Das Schwabinger Tor ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen und wesentliche Grundzüge dieser Planung sind später so verwirklicht worden. Lediglich an der Westseite hat die Lage von Bebauung und Platzanlage gewechselt. Die Darstellung Klenzes belegt dies deutlich. Der Obelisk zum Gedenken an die gefallenen bayerischen Soldaten des Russlandfeldzuges kam jedoch dann erst 1833 nicht hier, sondern am Karolinenplatz zur Aufstellung. An dem weiterentwickelten Plan aus dem Jahr 1825 zeige ich die zeitliche Abfolge der Realisierung der wichtigsten raumbildenden Gebäude um den Odeonsplatz. Zu Ihrem Verständnis, ab diesem Plan sind alle Grundrisse so ausgerichtet, dass Norden rechts liegt. Westen liegt somit oben. 1816 das Hofgartentor als erstes Bauwerk Klenzes in München. 1817 beginnt der Neubau des Palais Leuchtenberg. Es folgt Ludwigstraße 1 bis 11 in unterschiedlicher Reihenfolge. Ludwigstraße 2 bis 8. Das Palais Méjean und die Brienner Straße 4, 1823. 24 das Palais Moy. Ebenso das Palais A. Kurzinnenberg, 25 dann das Bazargebäude, dem die früher hier vorhandene Hofreitschule weichen musste. 1825 der Wittelsbacher Platz 4. Dieses Gebäude ist insofern von Bedeutung, das ließ sich damals der Gold- und Silberdrahtfabrikant Vogel errichten und Leo von Klenze wohnte in diesem Haus über drei Jahrzehnte. Jetzt erst 1826 bis 28 entsteht das Odeon. 1828 kommt dann noch Odeonsplatz 1 bis 2 dazu und erst 15 Jahre später dann die Feldherrnhalle von Friedrich Gärtner. Klenzes städtebaulicher Entwurf fällt in das gleiche Jahr wie der Baubeginn für das Palais Leuchtenberg. Er muss folglich bereits klare Vorstellungen für die Gestaltung dieser palastartigen Gebäudeanlage mit einem Wohntrakt von über 250 Zimmern und zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftshöfen besessen und mit der städtebaulichen Gesamtplanung in Einklang gebracht haben. Der an drei Seiten freistehende Wohntrakt mit dem Zugangsportal an der Südseite erhielt Fassaden nach dem Vorbild italienischer Paläste des 16. Jahrhunderts und wird als erster Neurenaissancebau in Mitteleuropa gesehen. Klenzes Planungen bzw. Ludwigs Wünsche erfordern, wie seine Zeichnungen belegen, einen spiegelbildlichen Bau im Süden, getrennt durch eine 12 Meter breite kurze Straße. Aber es fand sich kein Angehöriger des bayerischen Adels, der es mit der aufwendigen Hofhaltung des Nachbarn aufnehmen konnte oder wollte. Eugène de Beauharnais, zum Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt, wurde er erst durch Max I. im Jahre 1817, war der Stief- und Adoptivsohn Napoleons und hatte auf dessen Geheiß die bayerische Prinzessin Auguste, Tochter des Königs, geheiratet. Durch Napoleon war er zum Vizekönig Italiens ernannt worden. Den Russlandfeldzug und den weiteren Niedergang seines Stiefvaters überstand er glimpflich. Zwar musste er nach Napoleons Niederlage bei Waterloo aus Italien zu seinem Schwiegervater emigrieren und sein Vermögen wurde beschlagnahmt, aber auf dem Wiener Kongress erhielt er es zurück. So finanziell abgesichert konnte er sich einen glanzvollen Lebensstil konkurrierend zum Monarchen erlauben. Allerdings verstarb er bereits mit 43 Jahren, nur 3 Jahre nach der Fertigstellung seines Palais. Nach mehrjähriger Suche nach einem potenziellen Bauherrn kam es Ludwig, nun seit 1825 König, sicher gelegen, dass sich das Bedürfnis nach einem Veranstaltungs- und Konzertsaal in München verfestigte. Ich erläutere bruchstückhaft, wie sich das Musikleben in München Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte. Bälle und Konzerte außerhalb des Hofes fanden im Redoutensaal, der noch unter Kurfürst Max Emanuel erbaut worden war, in der Prannerstraße statt. Ab 1818 diente dieses Gebäude jedoch dem ersten bayerischen Parlament der Ständeversammlung als Tagungsort. Somit fehlte für die 1811 von Musikern des Hoforchesters gegründete Musikalische Akademie ein Aufführungsort für abonnierte Konzerte. Als Akademiekonzerte des Staatsorchesters bestehen diese bis heute und konnten im vergangenen Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiern. Ersatz sollte in einem südlichen Anbau an das von Karl von Fischer erbaute Hof- und Nationaltheater geschaffen werden, an der Stelle, wo jetzt die Maximilianstraße verläuft. Nach dem Brand des Theaters im Jahr 1823 und mit dem Wiederaufbau durch Klenze bis 1825 wurde dieser Plan jedoch aus Sicherheitsgründen aufgegeben. Durch diesen Bauteil wäre nämlich der Theaterkomplex näher an die Altstadt herangerückt, wodurch die Gefahr einer unkontrollierten Ausweitung eines nicht auszuschließenden erneuten Brandes gesehen wurde. Eine Privatinitiative bemühte sich 1824 um die Errichtung eines Konzertsaales im Zusammenhang mit einem Kaufhausbau gegenüber der Herzog-Maxburg am Maximiliansplatz an der Ecke zur heutigen Brannerstraße. Aber dieser Vorschlag scheiterte und so griffen Ludwig und sein Architekt Klenze die Idee auf und setzten sie an der Ludwigstraße um. Wie schon mit den Planungen für die Glyptothek und die Pinakothek wagten sie sich an einen neuen Gebäudetypus, für den es galt, neue Wege zu beschreiten. Ein eigenständiges Konzerthaus war bis dahin noch nicht errichtet worden. Vergleichbar, jedoch in geringeren Dimensionen, gab es lediglich den Konzertsaal des alten Leipziger Gewandhauses. Er bot insgesamt Platz für 500 Besucher, der 1780 bis 81 im Obergeschoss des ehemaligen Messehauses der Tuchhändler eingebaut worden war. Das hier gezeigte Bild stammt allerdings aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von der ursprünglichen Gestaltung existieren keine Abbildungen. In eine reine Holzkonstruktion eingebaut, mit dem darunterliegenden Tuchboden als Resonanzraum, ergab sich für den Saal vermutlich mehr zufällig als gezielt geplant eine gute Raumakustik. Heute so berühmte Konzertsäle wie der große Saal des Wiener Musikvereinssaals oder das Konzertgebäude in Amsterdam entstanden erst Jahrzehnte nach dem Odeon, 1870 bzw. 1888. Bevor ich nun die Planungen und bauliche Ausführung des Odeons näher erläutere, ist zu erwähnen, dass keine umfangreiche Dokumentation des Gebäudes aus der Zeit vor der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs vorliegt. Erst Heinrich Habel hat in seiner Dissertation 1967 ein nachvollziehbares Gesamtbild des Gebäudes geschaffen. Habel zitiert in seinem Werk unzählige Quellen, aber es standen ihm gerade die Originalgrundrisse Klenzes, Grundrisse, Ansichten und Schnitte aus der Erbauungszeit nicht zur Verfügung. Es steht immer nicht auffindbar in seinem Buch. Diese Pläne wurden Ende der 1990er Jahre von einem meiner Vorgänger im damaligen Landbeamt München als solche erkannt und erst dann an das Staatsarchiv übergeben. Anhand dieser Grundrisse werde ich nun die Konzeption des Odeons erläutern. Dabei beginne ich nicht mit dem Erdgeschoss, sondern mit dem Saalgrundriss im ersten Obergeschoss. Der Saal mit 36 Meter Gesamtlänge, einschließlich Umgang um die Exedra und 22 Meter Breite, war an die südliche Grundstücksgrenze gerückt. Das wesentliche Gestaltungsmerkmal für den Saal war die umlaufende Säulenreihe, die sich aus der halbkreisförmigen Exedra-Wand entwickelt und einen 1,80 Meter breiten Umgang schuf. An drei Seiten wurde der Saal von Raumfluchten und Erschließungstreppen umgeben. Der Besucher erreichte das Saalgeschoss über die dreiläufige Haupttreppe im Südosten und über ein Vorzimmer die Garderobe. Es schloss ein schmales Durchgangszimmer an, in dem eine Treppe die Verbindung zur Gaststättenküche nach unten und zu den Speiseräumen im zweiten Obergeschoss herstellte und wo sich auf den Zwischenpodesten die Toiletten befanden. Das wird später dann nicht ganz so toll gesehen. Über den Erfrischungsraum erreichte man den kleinen Saal. Er war mit 15 Meter mal 8,40 Meter der größte Vorraum und diente auch für eigene Veranstaltungen im intimeren Kreis. Der von hier aus zu betretende Balkon über dem Portal ist in diesem Plan nicht dargestellt. Die beiden nachfolgenden Konversationszimmer waren unter anderem nach den Ausstattungsberichten mit Spieltischen bestückt. Dazwischen lag eine kleine Toilettenanlage. Der auf der Ost-West-Achse liegende Raum war der Hofintendanz zugewiesen. Er hatte eine Verbindung zur Königstreppe, über die der Zugang zum königlichen Salon und dem königlichen Kabinett erfolgte. Aus heutiger Sicht fällt auf, dass kein großzügiges Erschließungsfoyer vorhanden war, sondern der Zugang zum Hauptsaal über die umgebenden Raumfluchten erfolgte. Das Bedürfnis, sich bei Bällen und Konzerten in Räume mit intimem Charakter zu Gesprächen oder wie das Vorhandensein von Spieltischen zeigt, zu weiteren Vergnügungen zurückzuziehen, war ausgeprägter als der Wunsch, seinen Sitzplatz auf möglichst kurzem Weg zu erreichen oder wieder zu verlassen. Die Raumanordnung des zweiten Stockes war identisch mit dem darunterliegenden Geschoss. Ein Zugang aus diesen Räumen zur Galerie des Saales war wegen der Höhendifferenz nicht möglich. Der Fußboden der Galerieebene lag 3 Meter höher. Das ist also das Saalgeschoss. Ein dargestellter Versorgungsgang hier auf der Westseite für die Beschickung von Öfen wurde so dann später nicht ausgeführt. Über den königlichen Appartement lag die Wohnung des Wirtes. Alle anderen Räume waren Speisezimmer. Ich komme jetzt zum Erdgeschossgrundriss. Bestimmend ist hier die Kutschendurchfahrt durch das Gebäude mittig in Ost-West-Richtung. Im Westen war die Haupttreppe über ein Vestibül mit Kassenanlage angebunden. Im Osten die Königstreppe. Ihr gegenüber lag der Zugang zur Gastronomie mit dem Eingangszimmer. Durchgangszimmer mit Toilette, kleinem und großem Speisesaal. Der große Speisesaal war nach dem Hauptsaal der am aufwendigsten gestaltete Raum. Die statischen Erfordernisse für den darüberliegenden Saal ließen ihn sehr massiv wirken. Die erforderlichen Pfeiler kaschierte Glänze, indem er sie in überwölbte Seitennischen, 4 auf jeder Seite, einbezog. Neben der wuchtigen Konstruktion war auch die natürliche Belichtung ein Problem. Nur über 4 Fenster an der nördlichen Schmalseite fiel Tageslicht herein. Die weiteren Räume im Erdgeschoss sind die Küche, der Treppenraum für den Transport der Speisen in das zweite Obergeschoss, immerhin 96 Stufen. Die damit verbundenen Probleme muss man sicher nicht näher erläutern. Und ein Raum, den sich nach den Beschreibungen der Wirt mit den Beleuchtern teilen musste. Auf der Südseite lagen noch die Hausmeisterwohnung, die bei Bedarf auch Garderobe für Künstler und ein Magazin für die Garderobe für Künstler darstellte und noch ein Magazin für Requisiten, Möbel und Brennholz. Klenze hat in diesem Plan auch einen Vorschlag für die Beheizung des Saales mit sogenannten Kaloriferen gezeichnet, der jedoch dann in anderer Form realisiert wurde, denn beim Bau hat man das Gebäude teilunterkellert und hat dort den Raum für die Aufstellung der Öfen und deren Beschickung geschaffen. Das einfachste Prinzip dieser Heizung bestand aus Luftkanälen, in die man unten Öfen einstellte, um die Luft aufzuheizen. Die so erwärmte Luft stieg auf und verteilte sich in die angeschlossenen Räume. Über das Odeon wird berichtet, dass man im Winter so 18, 19 Stunden vorher heizen musste. Ein nicht befriedigend zu lösendes Problem war für Klenze das Zusammenführen von Gestalt und Funktion bei dem an der Nordfassade zu errichtenden Portikus, der aus Symmetriegründen zum Leuchtenberg-Palais gefordert war. An dieser Stelle hätte man hier wie dort den Haupteingang erwartet. Aber es wurde lediglich der prunkvolle Eingang für die externen Wirtshausgäste. Nicht lang. Binnen Jahresfrist nach der Eröffnung wurde das Portal gegen Protest des Pächters von innen zugemauert. Erst mit dem Wiederaufbau beider Gebäude hat sich hier am Odeonsplatz eine vollkommene Symmetrie eingestellt. Beide Prunkportale sind mittlerweile funktionslos und am Leuchtenbergpalais wurde der Haupteingang für das Finanzministerium analog zum Odeon in die Mitte der Ostfassade verlegt. Am Querschnitt des Odeons können Sie die Gestaltung der Durchfahrt mit der Aneinanderreihung von Toren und Türen erkennen, wie auch die unterschiedliche Höhenentwicklung zwischen den Saalebenen und der umgebenden Räume. Es wird deutlich, wie sich der Saal in den Dachraum hineinschob, wie knapp er in die vorgegebenen Dimensionen der Gebäudehülle eingepasst war. Bevor die Ausführungen beginnen konnte, ließ Ludwig die Planung dem künstlerischen Rivalen Klenzes, dem Maler Peter Cornelius, vorlegen. Dieser war auf Betreiben des Kronprinzen seit 1819 in München mit dem Auftrag, die Glyptothek auszumalen und seit 1825 mit der Leitung der Akademie der Bildenden Künste beauftragt. Cornelius bemängelte die fehlende natürliche Belichtung und Belüftung. Das war das gerade vorhin. Oder nee, das war ja das, was der Klenze danach gebessert hat. Also er bemängelte diese fehlende Beleuchtung und Belichtung und Klenze besserte danach. Zur Belüftung wurden 7 circa 1 Quadratmeter große Klappen, Öffnungen mit verschließbaren Klappen in den Wänden zum Dachraum vorgesehen. Da sollte also dann an der Oberkante die warme Luft rausströmen und unten die kühlere Luft rein. Also man mag sich vorstellen, dass es keine besonders tollen klimatischen Verhältnisse damals waren. Tageslicht vielmehr eine Spur von Tageslicht, erhielt der Saal durch 6 Oberlichter, die als Schächte mit quadratischem Grundriss durch den Dachraum geführt wurden. Die Gestaltungsabsichten Klenzes für den Saal lassen sich an dieser Perspektive und den nachfolgenden Zeichnungen erkennen. Der 15,5 Meter hohe Raum mit ebenem Parkettboden sowie flacher Decke wird durch die umlaufende Galerie optisch geteilt und erhält seine horizontale Gliederung durch die vor den Wänden stehenden Säulen. Der untere Umgang ist gegenüber dem Saalboden um 2 Stufen erhöht, wodurch die Säulenbasen auf einem Sockel stehen. Die nur geringfügig profilierte Kassettendecke hält 3 Felder für die Fresken frei. Das halbkreisförmige über der Exedra liegt jetzt außerhalb dieser Darstellung. An den seitlichen Rändern des Bildes sind Teile der Exedra-Wand zu sehen mit den lorbeerumrahmten Nischen für insgesamt 10 Komponistenbüsten. Die sind ja heute auch noch da. Nicht dargestellt, aber erwähnenswert ist die Art der künstlichen Beleuchtung, wie sie für diesen Saal vorgesehen war. Während das 1825 fertiggestellte Nationaltheater noch ausschließlich durch Kerzen beleuchtet wurde, sah Klenze für das Odeon eine Beleuchtung mit argantschen Öllampen vor. Diese Leuchtenkonstruktion mit gezielter Luftzufuhr durch einen Hohldocht und mit umgebendem Glaszylinder hatte eine für damalige Verhältnisse sehr hohe Lichtausbeute. Leider gibt es keine Zeichnungen über diese Leuchter, aber es wird beschrieben, dass 9 Lüster mit je 36 dieser Lampen von der Decke hingen und durch Wandarmleuchten und Pultleuchten für die Musiker ergänzt wurden. Die Farbigkeit der Raumfassung sehen Sie auf dieser Originalzeichnung. Für die Oberflächen der Wände und Säulen war ein Stückolustro-Überzug vorgesehen in hellem bräunlichen Ockerton. Die Säulen der unteren Ebene sind dorischen bzw. toskanischen Stil nachempfunden, die der oberen dem ionischen. Die unteren Säulen sind im Inneren gemauert. Die oberen bestehen in ihren tragenden Teilen aus Holz, wie die gesamte Galeriekonstruktion. Und die Säulen sind dann mit Gipsformsteinen umgeben worden. Die Originalzeichnung des Deckenspiegels zeigt die Farbgestaltung der einzelnen Kassettenfelder mit Meander und floralem Dekor. Für die optische Erscheinung der Decke war die nachträgliche Einplanung der Oberlichter, so waren sie verteilt, sicher keine Verbesserung, am Tag überstrahlte weiße und nachts schwarze Flächen. Den Auftrag für die Ausmalung der 3 Freskenfelder, die quadratischen hatten eine Seitenlänge von 5,30 Meter, erhielt Peter Cornelius, der die Aufführung 3 seiner 21 und 24 Jahre alten Schüler übertrug. Wilhelm Kaulbach, das ist dieses Bild, malte Apoll unter den Musen, Hermann Anschütz Apoll unter den Hirten und Adam Eberle das Urteil des Midas, hier ein Ausschnitt. Es gibt keine farbigen Darstellungen und auch sonst keine besonders qualitativen Fotos, darum beschränke ich mich auf diese 2 Bilder. Kurz vor Baubeginn erläuterte Klenze in einem Brief an Friedrich Schinkel die Planungen für das Odeon und bat ihn, seine Erfahrungen in Bezug auf die Akustik mitzuteilen, die dieser zuvor beim Bau eines Saales am Berliner Schauspielhaus gesammelt hatte. Schinkel antwortete prompt und kommt zu einem Ergebnis, das sich heute durch Messungen der Nachhallzeit belegen ließe. Die umlaufenden Säulenstellungen brechen den Schall, vermeiden Echo und Dröhnung und lassen somit eine gute Akustik erwarten. Ein interessantes Kapitel ist die Finanzierung. Am 22. Dezember 1825 befahl Ludwig der Hofbauintendanz, das Gebäude zu errichten. Die Finanzierung der auf 260.000 Gulden berechneten Maßnahme erfolgte kreditfinanziert. Für die Ratenzahlungen zur Tilgung wurden unter anderem die Einsparungen vorgesehen, die sich durch die Aufgabe der italienischen Oper, damit ist das Cuvier-Theater gemeint, ergaben. Als dann vor Fertigstellung noch Mittel für die Einrichtung benötigt werden, zweigt Ludwig diese von französischen Reparationszahlungen ab, die eigentlich für den Festungsbau in der Pfalz verwendet werden sollten. Noch Jahre nach Eröffnung des Odeons wird in der Ständeversammlung heftig über die Finanzierung gestritten. Es ist so schön, darum bringe ich hier ein Zitat, das Oswald Hederer in seinem Buch von 1984 über Leo von Klenze anführt. Der Abgeordnete von Eberts wetterte in der Sitzung am 20. April 1831, der Landbewohner könne wenig Interesse dafür aufbringen, dass man in München tanze, singe und im eigenen Glanze sehen lasse in einem Gebäude, dessen Herstellungskosten sich auf beinahe dreimal 100.000 Gulden beliefen, während es in der Provinz an Schulgebäuden gebräche, Irrenanstalten, fromme Wünsche blieben, die Akten der Gerichte wegen mangelnder Hafterregistratur verfaulen würden oder die Gefängnisse völlig unzulänglich seien. Zitat Ende. Zurück zum Bau. Am 7. Februar 1826 fand in Abwesenheit des Königs die Grundsteinlegung statt. Die Bauarbeiten scheinen ohne Schwierigkeiten verlaufen zu sein, zumindest findet sich nichts Gegenteiliges in den Akten. Allerdings hat Klenze noch eine Änderung vorgenommen, nachdem er erkannt hat, dass der Zugang für die Fußgänger, die sich das Portal mit den Kutschen teilen sollten, anders gelöst werden müsste. Die erste Fensteröffnung südlich des Tores zum heutigen Wittelsbacher Platz, man erkennt es hier auf dem Bild, wurde nach unten verlängert und zur Tür direkt in das Vestibül umgestaltet. Aus Symmetriegründen wurde auf der anderen Torseite eine Blindtüre eingesetzt. Im Herbst 1827 war der Bau weitgehend fertiggestellt. Für die Oberflächengestaltung der Saalwände hatte sich Klenze mit seinem Auftraggeber darauf geeinigt, vorerst bemalte Leinwand und Papier zu verwenden und den Stuckmarmor erst nach dem Austrocknen der Wände aufzubringen. Die späte Entscheidung über die Finanzierung der Einrichtung führte dazu, dass im Winter 1827/28 die Schreiner, Lackierer, Vergolder, Glaser und Tapezierer unter großen Anstrengungen fast Tag und Nacht arbeiteten, um die Ausstellung für den festgesetzten Eröffnungstermin fertigzustellen. Am 7. Januar 1828 fand die Eröffnung statt. Mit einem festlichen Ball zu Faschingsbeginn in Anwesenheit des Königspaares. Während der gesamten Faschingszeit fanden ausschließlich Bälle und maskierte Akademien mit Ballettaufführungen statt. Erst mit Beginn der Fastenzeit fand am 10. März 1828 das erste Konzert der Musikalischen Akademie statt. Die Meinung des Publikums zu dem neuen Saal fasst Heinrich Habel wie folgt zusammen. Die Aufnahme des fertigen Odeons durch die Öffentlichkeit fiel vorwiegend ungünstig aus. Wie die meisten Bauten Ludwigs des Ersten und Klenzes stieß es auf Ablehnung aus Voreingenommenheit. Die Schönheit des Konzertsaales mussten die Kritiker zwar einhellig anerkennen, Doch verloren sie über diese Hauptsache nicht viele Worte, stürzten sich stattdessen mit Feuereifer auf die peripheren, im Wesentlichen funktionellen Schwächen des Gebäudes, um einen wahren Sturm der Entrüstung zu entfalten. Wenn Sie was über das Odeon lesen und über diese Eröffnungszeit, werden Sie in jeder Veröffentlichung finden, dass also bei am Tag der Eröffnung ein Kellner auf dieser schmalen Treppe einer Dame das Ragout ins Kleid gegossen hat und dass eine junge Dame beim Anblick eines Mannes auf der Toilette, weil die Tür nicht zu war, in Ohnmacht gefallen sei und da sich das Bein gebrochen hat. Es ist aber heute manchmal auch nicht anders, wenn was neu eröffnet wird, man stürzt sich immer so auf diese kleinen, nicht funktionierenden Details. Klenze ist es also gelungen, einen prächtigen Saal zu errichten, dessen akustische Qualitäten von Anfang an gelobt wurden, aber die gestalterischen und funktionalen Mängel, die aus dem Zwang resultierten, dieses Gebäude in die identische Form des Leuchtenberg-Palais einzupassen, haben in den Anfangsjahren zu einem Misserfolg des Odeons geführt. Der geringe Zuspruch durch die Bevölkerung brachte die Hofintendanz in Schwierigkeiten, den Kredit zurückzuzahlen und verschärfte somit die Diskussion über die Baukosten. Vermutlich führte dies auch nach kurzer Zeit zu Nutzungsänderungen und Umbauten. 1834 wurde der Restaurationsbetrieb aufgegeben, also schon 8 Jahre nach der Eröffnung. Damit waren das zweite Obergeschoss und der Nordteil des Erdgeschosses frei. Die Räume im zweiten Obergeschoss vermietete die Hoftheaterintendanz zuerst an die Oberbayerische Industrieausstellung und dann ab 1848 als Ateliers an Maler. Der literarische Verein erhielt bis 1878 im Erdgeschoss 2 Räume auf der Ostseite. Der ehemalige große Speisensaal diente zuerst als Probenraum des Liederkranzes, dann für Gottesdienste der anglikanischen Gemeinde und auch das Marionettentheater von Papa Schmidt war für 2 Jahre hier untergebracht. Die Küche blieb Jahre ungenutzt und wurde ab 1878 für 10 Jahre Kunstausstellungslokal. Mit der Gründung des Königlichen Konservatoriums für Musik, also der Vorgängerinstitution zu unserer heutigen Musikhochschule, im Jahr 1846 und dessen Unterbringung im Odeon, wurden die anderen Nutzungen Zug um Zug verdrängt und Umbauten erforderlich. Als erstes erfolgte der Einbau von Zwischendecken und reversiblen Zwischenwänden im zweiten Obergeschoss sowie die Zusammenlegung des nördlichen Eckzimmers mit dem mittleren Raum zum Konzertsaal des Konservatoriums. Zur besseren Erschließung des Gebäudes baute die Königliche Baubehörde 1840 auf der dem Wittelsbacher zugewandten Seite eine zusätzliche Treppe in das erste Obergeschoss ein und gestaltete die Blindtüre zu einer funktionierenden Türe um. 1877 wurde diese Treppe bis in das zweite Obergeschoss verlängert und die ehemalige Küchentreppe ausgebaut. Den Zugang von Osten änderte man 1847 analog zur Westseite, verlängerte also die 2 Fensteröffnungen neben dem Tor zu Türen und wiederholte diesen Umbau 1882 um die nächsten 2 Türen. Die nördliche war aber auch wieder nur als Scheintüre eingebaut und nur aus Symmetriegründen vorhanden. Das ist ein Foto, das aus dieser Zeit zeigt, hier nochmal im Detail. Architektonisch ist diese Eingangsgestaltung sicher sehr kritisch zu bewerten und lässt sich auch mit Sicherheit nicht bei den als Vorbildern dienenden italienischen Palazzi finden. Jedoch hatte sie Bestand bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Auf der Westseite erfolgte 1881 eine deutliche Verbesserung durch den Rückbau der schmalen Türen neben der Durchfahrt wieder zu Fenstern und den Ersatz durch große Rundbogenportale in den anschließenden Achsen. Sie erhielten die gleiche Umrandung wie das Mittelportal. 1894 entfernte man im Haupttreppenhaus die Treppenläufe in das zweite Obergeschoss, um durch den Einbau eine Geschossdecke, zusätzliche Räume für das Konservatorium zu erhalten. Mit der Umgestaltung des ehemaligen großen Speisesaales zur Garderobe und deren Anbindung an die daneben liegende Treppe konnte das Prunkportal auf der Nordseite endlich eine bestimmungsgemäße Funktion erhalten. Es wurde zum Haupteingang des Konzertsaales. Im Saal kam es 1867 zu einer Veränderung, wie sie so recht in die Regentschaft Ludwigs II. Passt. Über dem nördlichen Saaleingang ließ er sich eine Königsloge errichten. Er hat dann nur einmal ein Konzert besucht und 1874 wurde sie wieder demontiert. Der Saal hat im Lauf der Jahre etliche Veränderungen erfahren, in erster Linie die Ausstattung betreffend. 1856 wurden die Öllüster durch 7 Gaslüster ersetzt mit insgesamt 280 Flammen. 1876 wurden diese zwischenzeitlich veralteten durch neue Lüster ersetzt. Die Gasbeleuchtung hatte jedoch das Problem der Wärmeentwicklung und des Sauerstoffverbrauchs. Außerdem blendeten diese Lüster die Besucher in der Galerie. 1886 kam deshalb eine neue Technik zum Einsatz, sogenannte Sonnenbrenner in 8 Kassettenfeldern der Decke ersetzten die Lüster. Das ist also hier noch nicht dargestellt. Diese Sonnenbrenner lagen direkt unter Abzugsschächten. Die Wärme der Gasflammen wurde somit direkt abgeleitet und durch die erzeugte thermische Luftströmung ein Luftwechsel im Saal angeregt. Ebenfalls in diesem Jahr erfolgte die Installation einer Niederdruckdampfheizung. Bereits 2 Jahre später wurde die Beleuchtung elektrifiziert mit 7 radförmigen Lüstern, die bis zur Renovierung 1940 verblieben. Vermutlich wegen der Kriegszeit wurden die Lüster damals als Metallspende des deutschen Volkes zugeführt und es gab nur eine provisorische Lösung mit traubenförmigen Kugelleuchten. Diese Aufnahme zeigt den Saal jetzt bereits mit der elektrischen Beleuchtung. Die Bestuhlung ist jedoch noch wie seit der Eröffnung lose. Der Saal war ja nicht nur für Konzerte bestimmt. 1865 war eine Orgel auf dem Orchesterpodium eingebaut worden, die die geplante Raumwirkung nicht gerade positiv bestimmte. Sie wirkte relativ plump und verdeckte das zentrale Portal der Exedra sowie 2 der Komponistenbüsten. 1905 bekam der Saal ein neues, der ursprünglichen Gestaltungsabsicht besser entsprechendes Gesicht. Geschickt wurden die neuen Orgelprospekte in die Säulenstellung der Galerie eingefügt. Und erstmals erhielt der Saal ein feststehendes Gestühl. Es waren insgesamt 1445 Plätze, ich glaube so 145 auf der Galerie und es waren oben wie unten insgesamt 300 Stehplätze. In dieser Zeit um 1905 wurden auch die Büsten der Komponisten aktualisiert. Zu den bereits anwesenden Händel, Haydn, Gluck, Mozart, Weber und Beethoven, wobei letzterer erst kurz nach der Eröffnung den in München nicht sehr angesehenen Rossini verdrängte, gesellten sich Bach, Schubert, Liszt und Wagner, die weniger bekannte Namen ersetzten. Mit Ausnahme der Radleuchter, sie waren wie bereits erwähnt, durch schlichte Leuchten ersetzt worden, dürfen wir uns den Saal so bis zu seiner Zerstörung vorstellen. Über das Konzertgeschehen des 11 Jahrzehnte bestehenden Odeons könnte eine eigene Vortragsreihe stattfinden. Daher bringe ich nur einige Schlagworte. Die ersten Jahre waren, wie bereits erwähnt, mager. Erfolg kam mit dem Dirigenten Franz Lachner, einem damals bedeutenden Beethoven-Interpreten, der das Geschehen im Odeon bis 1867 prägte. In den folgenden Jahrzehnten lassen sich alle bedeutenden Komponisten und Interpreten in Verbindung mit dem Odeon bringen. Zunächst Johannes Brahms und Richard Wagner, Hans von Bülow und Hermann Levy. Clara Schumann trat als Solistin auf und der in seiner Heimat so angefeindete Komponist Anton Bruckner feierte hier seine größten Erfolge. Gustav Mahler leitete seine eigenen Werke und besonders ist Richard Strauss zu nennen, der über 5 Jahrzehnte lang hier auftrat. Hans Knappertsbusch, Clemens Krauss, Eugen Jochum, Bruno Walter sind auch heute noch klangvolle Dirigentennamen. Sie standen in den letzten Jahren des Odeons am Pult. Am 25. April 1944 war das Ende des Konzertsaales im Odeon. Nach leichten Bombenschäden während der Angriffe im Herbst 1943 kam nun die völlige Zerstörung. Die gemauerten Säulen des Saalgeschosses blieben teilweise stehen, aber von der im Kern aus Holz bestehenden Konstruktion darüber gab es keine Überreste. Aus einem Protokoll über eine Ortsbesichtigung durch das Landesamt für Denkmalpflege und das Landbauamt kann über den Konzertsaal zitiert werden. Dabei musste leider festgestellt werden, dass der Brand sich so verheerend ausgewirkt hat, dass eine spätere Wiederherstellung im Sinne der Denkmalpflege kaum mehr zu denken ist. Über Jahre bot die Ruine ein trauriges Bild. Der Freistaat konnte nur den Wiederaufbau der dringlichsten Gebäude leisten und dazu zählte das Odeon nicht. 1950 schloss das Finanzministerium einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Bauunternehmer Hans Fries, der das Gebäude als Bürogebäude wieder aufbauen und nach der Fertigstellung an das Innenministerium vermieten sollte. Da Fries mit dem 35-jährigen Architekten Josef Wiedemann bereits beim Bau des Gebäudes am Wittelsbacher Platz Ecke Briennerstraße, also hier das Gebäude dahinter, erfolgreich zusammengearbeitet hatte, beauftragte ihn auch bei dieser Maßnahme mit der Planung. Im Mai 1951 beginnt der Wiederaufbau. Nach Wiedemanns Aussagen nur mit einem mündlich überlieferten Raumprogramm. Die ersten Entscheidungen über Erhalt oder Abbruch von Bauteilen wurden bei laufenden Bagger vor den wartenden Handwerkern getroffen. Die Ruinenreste gaben Wiedemann die Grundzüge seiner Planung vor. Die gemauerten Säulen der unteren Saalebene sollten erhalten bzw. ergänzt werden, ebenso das Halbrund der ehemaligen Exedra. Im nördlichen, am stärksten von der Zerstörung betroffenen Bereich nahm er die intensivsten Veränderungen vor. Hier wurde das neue Treppenhaus errichtet und die Lage der ehemaligen nördlichen Saalwand um 2 Achsen nach Süden verschoben. Die klare Anordnung der Räume lässt sich gut im Grundriss ablesen. Da das äußere Erscheinungsbild vollständig wiederhergestellt werden musste, war keine Veränderung der Geschosshöhen möglich. Es konnte auch kein nach außen sichtbares drittes Obergeschoss aufgesetzt werden. Zum Hof orientiert, über eine vorgelagerte umlaufende Terrasse belichtet, ist es dennoch gelungen, dieses Geschoss zu realisieren, ohne den Maßstab der Innenhoffassade zu sprengen. Sowohl bezüglich der Gesamtkonzeption wie auch der Detailausbildung war der Wiederaufbau Wiedemanns beispielgebend für den Umgang mit teilzerstörter Bausubstanz. Selbstverständlich zählt heute der Wiederaufbauteil ebenso zur Denkmalsubstanz wie die klassischen Überreste. Zeitgleich zum Baugeschehen am Odeonsplatz wurde die Diskussion um die Errichtung des Herkules-Saals im ehemaligen Festsaalbau der Residenz geführt. Unter Verwendung des Erlöses für den Verkauf des Armeemuseumsgeländes an den Bayerischen Rundfunk konnte das Projekt gegen kritische Stimmen durchgesetzt werden. Mit der Eröffnung im März 1935 hatte München wieder einen großen Konzertsaal. Dennoch meldeten sich immer wieder Stimmen, die eine Wiederherstellung des Odeons forderten. Als 1958 das Cuvier-Theater wiedereröffnet wurde, dessen Ausstattung nach der rechtzeitigen Sicherstellung vor den Kriegszerstörungen im Apothekenstock der Residenz eingebaut werden konnte, gab es die Idee, Gleiches mit dem Odeon durchzuführen. Der Architekt Schleich legte 1959 eine Planung vor, die den Odeonsaal nach Norden gespiegelt im wiederaufzubauenden Leuchtenberg-Palais zusammen mit den Büroräumen des Finanzministeriums einfügen wollte. Sicher eine ganz nette Kombination. Er forderte jedoch mit diesem Vorschlag den Widerspruch sowohl der Denkmalschützer als auch der Mehrheit der Architektenschaft heraus. Noch im gleichen Jahr spricht sich auch der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags gegen diese Maßnahme aus. Das Innenministerium entwickelt in den Nachkriegsjahren weiteren Platzbedarf bzw. holt aus organisatorischen Gründen ausgelagerte Bereiche an den Odeonsplatz und weitet sich somit in die anschließenden Gebäude aus. Bereits 1951 erwarb der Freistaat das neu aufgebaute Anwesen Brienner Straße 6, also das hier hinter uns. Die Brienner Straße 4 war ab 1964 angemietet und wurde 1971 angekauft. Das Gebäude Odeonsplatz 1 ist seit 1978 angemietet. Mit der Ausdehnung des Museums ist im Laufe der Zeit eine Wegeführung über verwinkelte Flure, unterschiedliche Treppenanlagen entstanden, die für einen Besucher beinahe einen ariadnischen Faden für den Rückweg erforderte. Als man 1997 die Planungen für eine Grundinstandsetzung begann, setzten sich Ministerium und Bauamt deshalb auch das Ziel, die Erschließung des Gebäudes zu verbessern. Das beauftragte Architekturbüro Köhler aus Gauting entwickelte die Idee eines zentralen Treppenhauses mit Aufzügen, das vom Keller bis zum Dach an einer zentralen Stelle alle Ebenen anbinden sollte. Die Eingriffe in die Baukonstruktion waren erheblich. Jedoch lagen sie außerhalb der historischen Bausubstanz des Odeons im südlichen Bauteil aus der Nachkriegszeit. Helle Farben und eine großflächige Verglasung im Dachgeschoss bringen Licht in die ehemals dunklen Erschließungsflure. Über die Türe hier in der Achse dieses Saals ist dieses Treppenhaus direkt angebunden. Zum Abschluss aus dieser Sanierungszeit zeige ich noch die ehemalige Treppe, die hinter dem Rund der Exedra, auch als Wendeltreppe, die Galerie erschloss. Im Jahr 203 erhielt die Staatsbauverwaltung vom damaligen Innenminister Beckstein den Auftrag, eine Glasüberdachung des Innenhofes bautechnisch und planerisch zu untersuchen. Nach ersten Studien, die das Bauamt selbst durchführte, gelangten wir unter anderem zu dem Ergebnis, das Dach lediglich als Witterungsschutz zu betrachten und auszubilden. Damit konnte der Hof baurechtlich gesehen Außenraum bleiben, was zu erheblichen Vereinfachungen im Brandschutz führte und außerdem den Technikaufwand reduzierte. Für die weitere Ausarbeitung der Konstruktion suchten wir uns erfahrene Partner, um diese technisch und gestalterisch anspruchsvolle Aufgabe zu realisieren. Den Architekten Kurt Ackermann aus München und Schleich Bergermann aus Stuttgart als Tragwerkplaner. An Modellen wurden unterschiedliche Tragwerke untersucht. Ich zeige nur zwei davon, die sehr unterschiedlich wirken. Dieses Bild zeigt eine Konstruktion aus unterspannten Trägern, die ein Satteldach formen. Zugleich stellt es eine Lösung dar, die auf der inneren Wandschale aufliegt und somit den Bereich oberhalb der Terrasse im Freien lässt. Sehr bald fiel in den Diskussionen jedoch die Wahl auf ein richtungsloses Netztragwerk, das eine Kuppel formt, die in Höhe des umlaufenden Dachfirstes beginnt und den gesamten Hofquerschnitt überspannt. Die Scheitelhöhe der Kuppel wurde auf ein Minimum gedrückt, um die Glasfläche für den Fußgänger in der historischen Umgebung nicht in Erscheinung treten zu lassen. So gering wie möglich wurde auch das Profil der Stäbe bemessen, 5 cm in der Breite, um das Netz möglichst filigran zu halten. Zum Ausgleich musste dann hochfester Stahl dafür verwendet werden. Ein Druckring, der durch Zugstangen zusammengehalten wird, nimmt die Gewölbekräfte der Kuppel auf. Also wir werden dann auch mal die Verschattung auffahren und dann können Sie das sicher in der ganzen Leichtigkeit auch sehen. Ja, für diese Konstruktion müssen Sie sich einfach ein grobmaschiges, umgedrehtes Küchensieb vorstellen. Da diese Konstruktion nur vertikale Lasten nach unten weitergibt, war es dann konstruktiv einfach zu bewältigen, diese gesamte Konstruktion mit ca. 30 cm Abstand über den Mauern aufzusetzen, um den erforderlichen Schlitz für die Durchlüftung des Hofes herzustellen. Mit überbreiten Transporten wurde 2005 die Konstruktion in 5 Segmenten von Offenburg nach München gebracht, mit dem Kran hochgehoben und die Knotenpunkte vor Ort eingeschweißt. Im Sommer 2007 konnte Innenminister Beckstein, auf dessen Initiative die Überdachung angeregt wurde, die Einweihung feiern, kurz bevor er dann als Ministerpräsident in die Staatskanzlei wechselte. Sehr geehrte Damen und Herren, mit zwei Ausblicken, die Sie nicht so einfach in Natura erleben können, beende ich meinen Vortrag und überlasse Ihnen die Entscheidung, wie Sie das Odeon, den architektonischen Umgang nach der Zerstörung und die Werke der letzten Jahre unter den Gesichtspunkten der Denkmalpflege bewerten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.